Heute reden Jolle und ich darüber, warum wir es in der SEO oft mit Wahrscheinlichkeiten zu tun haben. Viel Spaß dabei! Einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer du diese Episode vom Podcast für gute Websites hörst. Wir heißen dich herzlich willkommen und wir sind wie immer Jolle Leigen und André Goldmann. Ich habe heute was erlebt, Jolle, da hat sich mal wieder bei mir alles aufgestellt. Ich ärgere mich über sowas grundsätzlich tierisch, wenn ich ein Tool aufmache und ein Crawling-Tool und dort werden dann so vorgefertigte Fehler angezeigt. Und unter anderem stand da heute mal wieder, sie laden zu viele JavaScript-Dateien in Sistrix drin. Und das ist ja ein Relikt aus alter Zeit, als man noch alles kombinieren musste. Ich finde, wir sollten mal darüber sprechen, oder auch du, glaube, warst der Meinung, dass wir mal über Wahrscheinlichkeiten und Prioritäten eine schöne Episode machen sollten.
Ja, das stimmt. Wir kamen ja gerade so ein bisschen darüber, dass man natürlich mit dem eigenen Hirnschmalz das anschauen muss und bewerten muss, was einem Tool zu ausspucken. Ich glaube, das ist auch so ein Refrain, der in der SEO-Szene immer wieder wiederholt wird, auch völlig zu Recht, weil das eben so eine ganz häufige Falle ist, dass man einfach, gerade wenn man jetzt noch nicht viel Erfahrung hat, natürlich entsprechend Respekt hat vor solchen Meldungen, die irgendwie ausgegeben werden, irgendwie am besten noch rot angemarkert und dann vielleicht aber auch gar nicht so schlimm sind. Das ist so die eine Medaille, die wir irgendwie angucken wollten. Und gerade wenn es dann da auch so um die Bewertung geht, also man macht ein Audit oder begleitet einen Relaunch und es fliegen einem Fehler um die Ohren. Ganz ohne kommt man ja doch nie durch. Also selbst wenn es jetzt nicht irgendein Tool anmerkt, sondern man es selber sieht, wie auch immer man zu der Erkenntnis kommt, ist ja trotzdem nicht alles gleich wichtig oder gleich schlimm. Ja, Kunden wünschen sich häufig klare Aussagen, klare Ansagen, dass man die Welt nicht noch komplizierter macht, als sie sowieso schon ist, indem man lauter Wenn-Dann-Formulierungen macht. Aber man stößt da eben trotzdem häufig an Grenzen, weil man eben, wie schlimm etwas ist, das ist häufig gar nicht so leicht einzuschätzen. Und es hängt auch dann wieder davon ab, wie viele Ressourcen Leute zum Fixen von Dingen haben. Das heißt, wenn da ein paar Leute rumsitzen in der Redaktion, die aktuell sowieso irgendwie eigentlich noch Kapazitäten haben, dann kann man auch mal was sagen, wo man in einem anderen Case nicht sagen würde, ja, räum das mal auf, mach das mal weg oder so. Also da sich in die Situation einzudenken, das sind schon mal so Rahmenbedingungen, von denen ich das abhängig machen würde.
Das stimmt. Wobei ich halt auch immer gerne das Argument bringe, wenn wir es jetzt nicht irgendwann anpacken, dann werden wir irgendwann eine große Summe von Dingen haben, die wir nicht angepackt haben, die aber der Wettbewerb umgesetzt hat. Und das ist, wie ich gerade schon sagte, in der Summe halt irgendwann dann mal schlecht. Also man kann, wenn man mal von On-Page-SEO spricht, man kann halt viele Dinge nicht machen oder als relativ nicht ganz so wichtig einstufen und dafür halt eine Prioritätenliste aufstellen. Ich glaube aber, wenn man die zu granular macht und vor allem auch zu viel davon schiebt, dann wird man irgendwann ins Hintertreffen geraten. Ehemaliger Kollege, der Alexander Holl, der hat mal gesagt oder hat auch früher so das immer gemacht, dass er jeden Tag 5 Minuten an der eigenen Website was gemacht hat, um immer ein Stück voranzukommen. Und das kann manchmal nur eine Meta-Description sein oder manchmal nur ein Title optimiert. Aber wenn man jeden Tag 5 Minuten macht, dann hat man im Monat halt auch schon mal 2 Stunden was gemacht. Und das ist, in 2 Stunden schafft man in der SEO ein bisschen was. Aber man schafft was.
Das stimmt. Aber häufig haben, also den das kann man natürlich irgendwie immer nur so empfehlen, aber ich sehe mich halt häufig so in der Beratungssituation, dass wir einfach so Fragen bekommen, ja, okay, was weiß ich, es gibt Sonderzeichen in der URL und die meisten Browser können damit ganz gut umgehen und trotzdem finde ich es einfach super fehleranfällig, einfach auch in anderen Tools, ich glaube, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen und man steht halt einfach häufig vor der Situation, dass Dinge die wirklich negativ sind, trotzdem funktionieren. Und dann stehst du immer blöd da, weil du sozusagen so pingelig darauf achtest, so hey, das müsst ihr fixen, und alle Schultern zucken, weil es heißt, ja wieso, ist ja nicht so schlimm oder geht ja trotzdem oder so, aber es bricht halt irgendwie um zwei Ecken weiter dann auseinander. Und dann denkt halt niemand mehr daran, dass man das eigentlich so empfohlen hatte. Mhm. Und ich hatte vor ein paar Wochen in unserem Newsletter mal so einen Artikel geschrieben, das war inspiriert von Barry Adams. Und der hatte halt auch über Wahrscheinlichkeiten im SEO gesprochen. Und das finde ich halt ein super gutes Konzept, um darüber nachzudenken, weil Google einfach so als Suchmaschine, diese Mechanismen, die da wirken, die sind halt nicht mehr so deterministisch. Also es ist sozusagen, wenn du was falsch machst, heißt das nicht automatisch, angenommen, also ausgenommen, du sperrst jetzt den Crawler irgendwie per Robots komplett oder so, also mal so richtige Fuck-ups mal ausgeschlossen, kann Google und auch andere Suchmaschinen halt relativ gut, auch mit schlechtem HTML, mit schlechtem Code oder schlecht designten Websites umgehen, einfach weil sie es müssen, einfach weil das Internet so schlecht ist. Also sie haben sich einfach durchnavigiert und versuchen halt möglichst viel zu erahnen, wie man es denn gemeint haben könnte. Und deswegen hat man total häufig die Situation, dass Dinge eben doch funktionieren, die eigentlich nicht funktionieren sollten. Und dazu kommt natürlich auch noch, dass es auch für Google total schwer ist, was weiß ich, Spam von Nicht-Spam zu unterscheiden, wenn sie den Content nicht richtig einschätzen können. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Also jetzt mal von sozusagen den Unzulänglichkeiten der Suchmaschine abgesehen, gibt es einfach total viele Faktoren. Also allein, dass Google halt vor ein paar Jahren von so klaren Wenn-Dann-Regelungen geswitcht hat auf Machine Learning, wo halt wesentlich mehr unklar ist, und auch ein Googler, selbst wenn er dir alle Geheimnisse verraten wollen würde, es dir nicht mehr sagen könnte, warum jetzt dieses oder jenes nun in der Top-Position rankt und ein anderes nicht. Also deswegen können wir eigentlich nur so mit Wahrscheinlichkeiten rangehen. Also wir wissen bestimmte Dinge relativ klar und können dann halt Aussagen dazu treffen, was ist richtig, was ist falsch, aber eben eigentlich nicht so klar. Also man kommt eben einfach mit einer Menge falschen Sachen durch, und wenn man dann eben so in so einem Audit sitzt und man hat eine Menge Schrott gefunden und überlegt sich dann, ist das jetzt aber der große Hebel? Also ne, was weiß ich, PageSpeed ist im Keller, und man fragt sich aber, mit dem, was ihr an Content überhaupt anbietet, selbst wenn das super flott wäre, ich weiß gar nicht, ob das was bringen würde. Und wie schätzt du dann ein? Ist jetzt eigentlich das inhaltliche Thema das größere strategisch gesehen, oder dass du deine Webseite flott kriegst? Und oder auch so JavaScript, ne? Also du sagst irgendwie, ja, Google kann das inzwischen relativ gut, andere Suchmaschinen nicht so. Es ist relativ wahrscheinlich, dass selbst wenn du clientseitig renderst, dass das doch klappt. Aber die Frage ist, wann wird das verarbeitet? Wie schnell kommen die Sachen in den Index? Wie viel fällt da zwischendurch? Ne? Und dann guckt man die Search Console und sagt, okay, ich sehe hier, das, was Google sieht, ist der komplette Content, der wichtig ist. Hier ist alles dabei. Es hat also geklappt, aber klappt es bei allen URLs, die so aufgebaut sind und so? Und da reden wir eben nicht mehr von, das ist falsch und das ist richtig, sondern es ist wahrscheinlicher, dass es funktioniert, wenn du guten Code hast, wenn du serverseitig die Sachen schon laden lässt oder was weiß ich, vorladen lässt. Genau, also das ist halt häufig in der Argumentation so schwierig, gerade weil die Suchmaschine so viel verzeiht.
Richtig. Aber der Punkt auch da wieder, was jetzt vielleicht noch durchgeht, kann ja bei einem zukünftigen Update nicht mehr durchgehen. Das ist ja auch noch so eine Geschichte. Ne? Wenn es ein Core-Update gibt und Dinge, die jetzt noch durchgehen, die mögen vielleicht bei einem der weiteren Updates nicht mehr durchgehen. Das ist halt auch so ein Thema, warum ich halt immer sage, wir müssen an allen Optimierungsschrauben dranbleiben und nicht irgendwie so mitschleifen. Weil das, was wir mitschleifen, in der Regel schleifen wir das über Jahre hinweg mit durch, bis zum nächsten Relaunch oftmals. Ich würde vielleicht mal aus meiner Perspektive eine Idee mit in den Raum werfen, wie man zum Beispiel priorisieren kann. Da möchte ich jetzt aber ganz bewusst Dinge ausklammern, die eigentlich echte No-Brainer sind. Also wenn ich halt weiß, dass ich wirklich was kapital falsch mache in der Suchmaschinenoptimierung, dann ist das natürlich hoch anzusehen und auch zu erledigen. Aber es gibt ja auch viel so von so soften Sachen, die man eigentlich erledigen sollte, weil es letztendlich halt auch auf vielerlei Ebene Sinn macht, es zu erledigen. Meta-Title optimieren, Überschriften optimieren, aber auch durchaus Content regelmäßig zu reviewen und zu schauen, fehlt hier irgendwas. Und ich priorisiere solche Themen ganz gerne tatsächlich in der Form, dass ich mir überlege, vom Startpunkt einer suchenden Reise, also Suchmaschine, der User gibt bei der Suchmaschine irgendwas ein oder macht eine Voice Search und landet dann beim Suchergebnis oder hat einen ganz modernen Browser und sagt, browse that for me. Dass ich halt wirklich sage, dort beginne ich in der Optimierung, weil ich da so gesehen ziemlich nah am Kunden dran bin. Das heißt, Snippets, das ist eine Sache, die im Grunde den Menschen überzeugen müssen, ich bin der richtige Anbieter oder die richtige Anbieterin oder das Unternehmen mit dem richtigen Produkt, was der Suchende sucht oder die Suchende. Und als nächstes tatsächlich schaue ich auch, wenn ich dann mir vorstelle, okay, die Person kommt auf meine Webseite, was ist denn above the fold sichtbar? Kann das, was man bei Google gesehen hat, hier auch wiedererkannt werden? Und das sind dann meistens auch H1 und andere Überschriften, die eben ins Auge fallen sofort oder auch große Fotos, wo man im Largest Content for Paint oftmals Probleme haben, dass man auch diese Sachen gleich fixt. Also ich versuche eher so diese User-Reise mir vorzunehmen und da dann halt eben auch diese unterschiedlichen Steps nacheinander, so wie sie der User oder die Userin eben auch erlebt, zu optimieren bei solchen Soft-Dingern, die eben nicht, wo man nicht pauschal sagen kann, wenn wir das jetzt machen, dann erreichen wir das. Das ist bei vielen Dingen nicht gegeben. Und das muss man ja trotzdem irgendwann mal machen. Hilft ja nichts, wenn man es nicht eigentlich gleich von Anfang an richtig gemacht hat. Aber die Realität sieht halt eher so aus, dass die meisten das eben nicht gleich richtig machen.
Ja, total. Und trotzdem, also du hast ja auch gesagt, vieles beruht dann irgendwie auf Erfahrung. Man kann natürlich auch irgendwie falsche Erfahrungen gesammelt haben oder sich da in falscher Sicherheit wägen, weil man das schon immer so gemacht hat, aber in der Zwischenzeit haben sich Dinge verändert. Aber tatsächlich hat es jetzt erst vor kurzem, ich bin ein bisschen fertig heute, also unjüngst würde Nils sagen aus unserem Team, zwei Fälle, und zwar das eine, da ging es um die Migration.
Um was?
Da sollte... Um eine Migration, da sollte Content von einer Webseite auf eine andere umziehen, weil es die eine halt eben nicht mehr geben sollte. Und da ging es aber auch um die Gesundheitsbranche. Und das andere war eher so eine so allgemeinere Webseite. Mhm. Und klar ist, dass bei Your Money, Your Life oder überhaupt EEAT-Themen das natürlich schon mal irgendwie so ein bisschen schwieriger ist. Migrationen sind auch immer kompliziert. Selbst wenn du eigentlich nur das System wechselst. Also selbst angenommen, du bleibst bei deinem Content auf deiner Domain und wechselst aber das System. Da kann ja auch schon einiges schiefgehen. Wenn du jetzt sogar... André guckt ganz pikiert. Nein, nie.
Nein, ich gucke nicht pikiert. Ich habe mir jetzt gerade die Frage gestellt, what?
Du hast immer alles im Griff, oder wie?
Mir ist sowas noch nie passiert. Also, wenn ich ein Content-Management-System umstelle, warum sollte dann... Also, ich will das jetzt nicht kritisch hinterfragen, sondern ich verstehe es... Also, wie soll ich das mal sagen? Mir ist sowas noch nie passiert, dass wenn ich ein Content-Management-System umstelle und im Frontend alles identisch bleibt, warum sollte da jetzt was knallen an irgendeiner Stelle? Nee, also, habe ich noch nicht erlebt. Also...
Nur zum Beispiel, also ich gehe schwer davon aus, dass deine Erfahrung jetzt Dinge betrifft, bei denen du an den Knöpfen saßt. Also wo du selber nicht nur entscheiden, sondern auch umsetzen durftest. Ja. Das ist ja in unseren Beratungsprojekten häufig nicht so. Ne?
Das stimmt.
Und wenn du auf ein anderes System umziehst, dann hast du es immer irgendwie, dass sich im Frontend zumindest ein bisschen am Design was ändert, weil das nicht alles identisch so darzustellen ist und ja vielleicht auch gar nicht soll. Und dann ändert sich was an den URLs, weil einfach das System anders funktioniert und so weiter. Also manchmal kann man die URLs behalten und so, aber selbst in dem Fall geht schon auch mal was schief. Und wenn du das dann sozusagen auch noch auf eine andere Domain migrierst, in einen anderen Kontext hinein, während Google aber gerade die Daumenschrauben anzieht, was Qualität betrifft, weil sie auch in der Defensive sind. Mhm. Da kann man viel Erfahrung haben, aber an dem Punkt waren wir einfach noch nie. Also, ne, also in dem Kontext, so, da helfen Case Studies dies und das, aber irgendwo muss man trotzdem abwägen und da sind wir dann eben wieder bei dem Fall, wo wir bei den Wahrscheinlichkeiten sind. Ne? Da gibt es gute Gründe, die dafür sprechen, dass das klappt, dass das nicht klappt. Was würde ich eher als Plus sehen, was als Minus und wie viel ja, Marge lasse ich mir noch für, ja, das könnte klappen, könnte aber auch nicht. Also so eine Spanne einfach. Aber einfach zu sagen, ja, kein Ding, das funktioniert, das kannst du einfach vorher nicht wissen.
Das, was du gerade gesagt hast, das fand ich ganz interessant. Also zwei Punkte. Zum einen, die meisten, also auch ich habe 90% Beratungsmandate und nur 10% sitze ich an eigenen Knöpfen. Also, aber auch dort wird oftmals, oder passiert selten was. Aber ein Gedanke, den du gerade hattest, den fand ich mega spannend. Oder auch dieses Beispiel würde ich gerne mal mit meinen Worten nochmal wiedergeben, nur damit ich es auch richtig verstanden habe. Und das ist vielleicht auch für die Hörenden da draußen, die noch nicht so viele Erfahrungen haben im SEO oder vor allem halt auch mit Content-Migration. Wenn ich jetzt eine Domain habe, die historisch einen Background hat im medizinischen Bereich und den Content von dieser Domain nehme ich auf eine andere Domain, die vielleicht eine Historie hat, vielleicht aber auch noch gar nicht, aber vielleicht hat sie schon einen, aber eben noch nicht so sehr im Gesundheitsbereich, dann ist die Gefahr recht groß, dass der Content, der vorher gerankt hat auf der Gesundheitsdomain, eben auf der anderen Domain nicht automatisch die Position übernimmt, weil da eventuell das Thema ein bisschen breiter ist und nicht jetzt so fokussiert aufs Thema Gesundheit. Oder aber sie hat noch keine Historie, dann wird es eher noch schwieriger aus meiner Perspektive, dass die gleich da auch anfängt zu ranken, weil diese Historie noch nicht vorhanden ist, dass sich bei dieser Domain es sich um qualitativ hochwertigen Content handelt.
Genau.
Und das ist im Forecasting eigentlich unmöglich zu sagen, außer das könnte etwas länger dauern.
Ja, genau.
Genau. Ich glaub, also das ist das Wahrscheinlichste.
Wir konnten ein paar Analysen machen. Also ich weiß jetzt ein bisschen mehr als du. Von daher hatten wir dann noch ein paar Ansätze, die aus meiner Perspektive total Sinn machen. Und ich bin super gespannt, wie es ausgeht. Aber ich hatte noch ein zweites Beispiel. Und da geht es darum, ne, wenn dann Leute wissen, dass sie eigentlich was tun, was sie nicht tun sollten. Stichwort Linkverkauf. Ach. Dann wird man halt gebeten, eine Einschätzung zu geben. Ne? Und ich bin da eigentlich relativ klar, dass ich das einfach nicht verantworten möchte. Ne? Also das ist, also wir versuchen mit den Regeln der Suchmaschinen zu spielen und nicht gegen sie. Aber natürlich sagen Kunden, hey, wir sind jetzt so und so viele Jahre damit ganz okay gefahren. Mhm. Hat sich das Risiko jetzt erhöht? Ne? Das ist ja eine andere Frage. Da sind wir wieder bei den Wahrscheinlichkeiten. Da ist ja nicht jetzt mal aus moralischer Perspektive, wie sehen Sie das denn privat? So, sondern wie sind die Wahrscheinlichkeiten, dass ich damit durchkomme, nicht durchkomme? Was ist das Risiko? Was passiert mit dann? Was sind die Konsequenzen? Ne? Mhm. Und da kann man dann eben auch Argumente bringen und die eben bewerten und einschätzen. Und dann letztendlich muss man dann doch sagen, ne, so, aber das Risiko trägst jetzt du, lieber Kunde. Mhm. Genau, also wir haben es einfach im SEO häufig nicht mit so klaren Links-um-Rechts-um-Varianten zu tun. Also in dem Fall von meiner Perspektive eigentlich schon. Aber klar, wenn da einfach ein Business Case dagegen spricht, die sagen, das bringt uns richtig was, einmal monetär und dann halt auch, was weiß ich, die ganze Backlink-Geschichte, ich will ja gar nicht länger darauf eingehen. Aber ne, es gibt einfach...
Warum nicht?
Ich will nicht... Genau, aber wenn man einfach weiß, das Unternehmen ist damit gut gefahren und ich soll ihnen das jetzt wegnehmen, dafür muss man halt auch erstmal die Argumente parat haben, ne? Dass man sagt, den Sticker, den ziehe ich euch jetzt.
Das ist immer die Frage, wenn ein Redakteur sowas fragt, aber sonst keiner von diesem Geschäftsmodell weiß, dann ist das, glaube ich, recht gut einzuschätzen. Aber
ich will mich nicht weiter dazu äußern.
Nein, brauchst du auch nicht. Es ist eh schwierig, also eigentlich nicht schwierig, war eigentlich ganz klar, aber ja, da bin ich wirklich dankbar, dass ich keinen Publisher oder irgendwas in der Form als Kunden betreue, sondern wirklich in der Regel E-Commerce oder eben Plattformen, die auf solche Ideen nicht kommen. Aber, das muss man dazu sagen, diese Fälle gibt es halt immer wieder und auch vor allem bei großen Plattformen, weil nur da ist es ja auch wirklich lukrativ mittlerweile. Das ist ja leider der Punkt. Aber gut.
Ich habe ja nur ganz gespannt aufgehorcht, als du meintest, 10% sitzt du selber am Drücker, 90% Beratungsgeschäft, aber trotzdem passieren dir diese Dinge nie. Das ist ja schon sehr beachtlich. So.
Das mag aber vielleicht daran liegen, dass
vielleicht kann ich viel in Sachen Projektmanagement von dir lernen.
Das weiß ich nicht, aber ich glaube, dass das ein Thema ist, ja. Also ich habe tatsächlich holt man mich oft dazu, der Michael Pretorius hat mal zu mir gesagt, zu dir geht man genauso gerne wie zum Zahnarzt, aber wenn man zu dir geht, dann braucht man dich. Und,
charmant.
Ja, aber ich habe das auch so aufgefasst, also weil ich einfach ich weiß nicht, ich scheine irgendwas an mir dran zu haben, dass ich eine gewisse Art von Kunden, Unternehmen oder Menschen, die in Unternehmen sind, anziehe. Und tatsächlich ist es so, dass wenn wir Relaunches machen, habe ich ganz selten mal einen Kunden, da kann ich mich dran erinnern, die haben einfach mal die URLs geändert und dann so nach 14 Tagen mich mal darauf hingewiesen, ach, übrigens mit dem Ding haben wir auch das geändert. Aber das entspricht eigentlich nicht so der Norm. Sondern das sind dann meistens große E-Commerce-Plattformen auch und die haben diese Sensibilität für das Thema. Also da würde man jetzt nicht so auf die Idee kommen, das einfach zu machen, ohne mal vorher nachzufragen.
Ja, und ich das bin stimmt auch, schon.
Ich bin auch da sehr, also die Kunden, die ich betreue, das ist in der Regel ein wöchentlicher Austausch, bei dem einen ein täglicher Austausch. Da kriege ich ja mit, wenn irgendwas passiert. Und dementsprechend kann ich auch sehr schnell eingreifen und gewisse Dinge lenken. Aber da ist auch meine Position genau diese, nämlich, dass ich diese Dinge verantworte und auch entsprechend im Griff habe. Deswegen ist das wahrscheinlich noch nicht passiert. Also das liegt jetzt nicht primär bestimmt an mir und meiner besonderen Art, Projekte zu leiten. Ganz bestimmt nicht. Sondern einfach, weil ich gar nicht so skalierbar bin, sondern eben nur eine gewisse Handvoll an Kunden parallel habe, aber die dann auch sehr intensiv und dadurch kommt es eben, dass ich bin dann quasi Inhouse-SEO und dann achte ich halt auf solche Sachen. Und,
aber also ich hatte auch schon Redirect-Mappings beim Relaunch sozusagen wirklich 1000 URLs genau konkret irgendwie auch in der richtigen Reihenfolge. Und dann haben die halt aus drei Webseiten erstmal so eine Art Catch-all erstmal hier rüber und dann wurde intern nochmal so weiterverteilt, weil wenn das in der URL war, dann geht es erstmal in die Richtung und dann so weiter segmentiert. Also schön. Von Sekunde null hatten wir direkt Redirect-Ketten von Minimum 5 so. Und obwohl du ja sozusagen eigentlich schon genau wusstest, wo geht's los und wo willst hin. Und Verständnis war da und viel drüber gesprochen und Ansage ist dann halt, ja, geht nicht anders oder so. Oder ich habe auch schon gehört, nee, den Statuscode, den machen wir nicht. Und dann weiß ich halt extra. Nicht so recht. Ja, ich bin, als ich noch Kundin in-house war, hat es auch mal eine Agentur gegeben, die meinte, klar, Redirects gerne zum Relaunch, wie viel denn? Das wollten die dann massenabhängig machen. Also so jetzt mehr als 30 oder?
Wir müssen das wissen, um das Angebot entsprechend vorzubereiten.
Ja, nee. Aber ich glaube, wir kommen vom Thema ab.
Ja, aber lustig.
Ja, aber Respekt. Schön, dass das bei dir so schön ist.
Ja, mich freut das auch. Also vor allem für das Projekt jeweils. Wie würdest du denn priorisieren?
Was?
Naja, so, also ich hatte ja so ein Beispiel genannt, wie ich Aufgaben priorisieren würde, so wo kann man noch halbwegs garantieren, was Gutes bei hinten rauskommt? Das war ja so Aufhänger der Episode.
Das stimmt, aber da will ich jetzt auch erstmal gucken, welche Historie hat die Domain? Also kann die schon was oder sozusagen steht eigentlich schon alles auf grün und ich kann jetzt kann mich irgendwie um so den Rest noch kümmern oder drängen sich die Themen erstmal auf oder so. Oder halt auch tatsächlich ressourcenabhängig. Also klar, ich kann jetzt nicht sagen, das Wichtigste lasse ich weg, weil du das gerade nicht machen magst, das geht nicht. Aber wenn man weiß, ne, die sagen, okay, in den nächsten 2 Monaten wird es wirklich schwierig mit IT und Development, was können wir denn sonst noch machen? Dann stürze ich mich halt schon eher auf die Content-Seite, wenn ich weiß, Redaktion ist am Start. Und kann da was machen, also davon mache ich es schon abhängig. Und ansonsten, finde ich die Idee eigentlich ganz gut. Also, ne, dass man mal guckt, was sind denn die groben Themen? Hast du die erschlossen? Und wenn ja, wie sieht denn der Wettbewerb aus, wenn ich da hingucke? Also, wenn ich mich jetzt so durchklicken würde, spricht mich das an. Neulich auch wieder einen Fall gesehen, dass die einen hatten alle direkt schon auf den Produktseiten Möglichkeiten so zum Customizen und Konfigurieren von dem Produkt, wie will ich das, in welcher Ausführung. Und bei den anderen war erstmal ein großer Kasten mit, übrigens hier, wenn du dich beim Newsletter anmeldest, dann gibt es so und so viel Rabatt oder so. Ne? Also so, du bist noch gar nicht an dem Punkt auf deiner Reise. So. Willst eigentlich dir erstmal das Produkt angucken. Und weiß noch gar nicht, Newsletter und weiß nicht, wo ist eigentlich der Warenkorb oder so. Also am Template-Design würde ich schon auch erstmal gucken. Ne? Passt der Content, finde ich das hier? Das ist ja so ein bisschen ähnlich, wie du das beschrieben hast.
Ja, ja. Während du gerade gesprochen hast, da hatte ich einen Gedanken. Genau. Ich fand in dem Newsletter eine Metapher von dir sehr schön, wo du gesagt hattest, wenn ich eine blaue Farbe nehme und damit die Wand streiche, weiß ich, die Wand ist blau. So, und das wünscht man sich ja im SEO auch ganz gerne, dass man etwas tut, von dem man genau weiß, was ist der Output in Form von Rankings im Idealfall. Mich würde mal interessieren, oder da würde ich gerne mich mit dir darüber unterhalten, was wir denn SEO-seitig tun können, wo wir genau wissen, was der Output ist von dem, was wir tun. Also ich hatte ein Beispiel vorhin ja schon gesagt, wenn ich Meta-Title ändere, auch hier müsste man jetzt fast sagen, naja, das ist jetzt ja auch nicht unbedingt so, wenn Google seinen eigenen Mist wieder macht, dann
Das ist nicht so einfach.
Das ist stimmt. Ich kann die H1 ändern. Das ändert Google mir zum Glück noch nicht.
Das stimmt.
Das stimmt. Also alles, was on-page ist eigentlich und auch auf der Website passiert und auch dargestellt wird, das ist tatsächlich so. Deswegen liebe ich Technical SEO. Da ist alles, was ich mache, gut. Also nicht, was ich mache, sondern was wir in der technischen Suchmaschinenoptimierung machen, ist in der Regel auch gut.
André, alles, was du tust, ist gut.
Herrlicher Satz, oder? Ja. Gibt es demnächst bestimmt als T-Shirt. nein, Spaß beiseite. Aber du weißt, was ich meine. Also in der technischen SEO weiß ich, wenn ich an der PageSpeed arbeite, dann haben wir auf so vielen Ebenen was davon. Sei es in der Conversion-Optimierung, in der User Experience, im Crawl-Verhalten, im Idealfall sogar schon. Also da gibt es ja viele Punkte, wo sich das bemerkbar macht. Aber es gibt ja durchaus auch Sachen wie, wir hatten vorhin das Beispiel mit Linkaufbau, wo man eben nicht pauschal sagen kann, ich habe ja irgendwie die Möglichkeit, von den 10 Websites, über welche Wege auch immer, 10 Links zu bekommen. Wann spüre ich das im Ranking und spüre ich es überhaupt? Das sind ja so Sachen, die man sich da erst ernsthaft fragen muss. Wobei, auch hier muss man tatsächlich sagen, wenn ich ein neues Projekt habe oder ein Projekt habe, das noch ein sehr, sehr schwaches Linkprofil hat, abseits von irgendwelchen Lieferanten-Links, die freundlicherweise auf meine Website verlinkt haben, da sieht man schon, ich sage jetzt nicht recht schnell, weil dann will man mich wieder festnageln, aber da sieht man schon, dass sich was tut, wenn man am Linkaufbau aktiv etwas auch macht.
Ja, aber da ist ja die Frage, wie viel war vorher da? Es gibt einfach große Shops und große Verlagsseiten, die gehen einfach unter vor Backlinks. Da brauche ich jetzt überhaupt nicht mich damit beschäftigen. Ist einfach total egal.
Aber die gehen historisch gehen die unter. Also das ist ja auch eine interessante Sache, wenn man sich anschaut, wo sich in letzten Jahren die Link-Entwicklung auch, also wie sich die verändert hat, weil es eben viel weniger Websites gibt, die noch verlinken.
Ja, das haben wir auch schon besprochen, neulich.
Ne, das war ja auch schon mal ein Thema. Also von daher, nichtsdestotrotz, glaube ich, ist das eine Sache, die so ein typisches Beispiel dafür ist, wo man nicht pauschal sagen kann, was der Output ist, weil sich das von Domain zu Domain einfach unterscheidet.
Ja, und ich meine, Webseiten ranken ja auch zum Teil gut für Begriffe, die da gar nicht vorkommen, weil einfach schon verstanden wurde, dass das irgendwie Synonyme sind. Mhm. Ich würde dann trotzdem sagen, wenn es da irgendwie eine große Nachfrage nach gibt, du hast das Wort nicht ein einziges Mal in deinem Content benutzt und du setzt es jetzt irgendwie bei der zweiten H2 relativ weit vorne, also natürlich nur, wenn es Sinn ergibt, dann würde ich sagen, das ist auch ein Hebel. Da bin ich mir relativ sicher, dass der was bringt und dass das vorher noch nicht ausgereizt war.
Ja, ich bin sogar, vielleicht mal eine Anekdote zu bringen, ich bin sogar jemand, der baut solche Sachen auch sogar, also in der Optimierung gehe ich sogar so weit, dass ich in Formular Label Keywords unterbringe.
Hund, du.
Ja, aber wenn man so eine Frage stellt im Formular, woher kennen Sie uns, dann kann man auch durchaus sagen, wo haben Sie von uns als SEO-Agentur erfahren? Von unserer SEO-Agentur.
Das kann man alles machen.
Ja, also, oder woher haben Sie von diesem Stelleninserat in Leipzig erfahren? Oder als Steuerprüfer erfahren. Ja, also ja, da kann man ja durchaus kreativ das Ganze auch nochmal wieder mit unterbringen und das lässt sich auch template-seitig schön lösen. Aber, reden wir nicht so viel davon, aber ich bin da sehr kreativ und versuche das tatsächlich auch in sehr, sehr vielen Elementen mit einzubringen, weil ich glaube, dass das in Summe einfach gut ist.
Was ja auch irgendwie immer hilft, ist, Leute zu zwingen, hey, jetzt liest du ja mal nicht den Text durch, sondern geh mal nur so über die Überschriften und sag mir jetzt, worum geht's hier. Ne? Trifft's das Thema oder hast du eigentlich die Hälfte vergessen? Sprichst du eigentlich in blumigen Worten in deinen Überschriften und die Kernthesen oder so sind gar nicht vertreten? Oder auch, zum Beispiel Google sucht sich ja selber manchmal auch das Canonical, einfach weil du in deiner internen Verlinkung und in deinen Ankertexten einfach überall auf deiner Domain andere Signale setzt. Du behauptest zwar in deinem Canonical-Link, dass die Seite A die korrekte ist, wenn aber überall auf deiner Webseite auf Seite B verlinkt wird und in den Ankertexten auch hier findest du alles zu Seite A auf Seite B findest, also ne, dann widerspricht sich das. Und da würde ich auch sagen, das ist so, Google kann sich dadurch navigieren und das kann klappen. Aber wenn ich in der GSC sehe, es klappt regelmäßig nicht und es gibt irgendwie Wirrwarr, dann ist das ja auch eigentlich relativ leicht, da mal mit der Axt durchzugehen und zu sagen, wir entscheiden uns jetzt hier für eine kanonische Version und machen dann alles stimmig. Also das finde ich dann auch so, kennst du so Reinigungsvideos, so oddly satisfying? Das finde ich dann halt auch einfach angenehm, ne, wenn dann so aufgeräumt ist.
Ja. Gut, ich gucke mich gerade auf meinem Schreibtisch um. Ich dürfte jetzt nicht zu Ja sagen, aber auf Websites bin ich durchaus auch so ein Verfechter. Das Beispiel, was du gerade gemacht hast, das möchte ich auch noch eine kurze Geschichte mal von einer SMX vor, weiß ich nicht wie viele Jahren, erzählen. Aber sie passt wieder wunderbar da drauf. Und zwar war das eine Session von John Müller. Und er hat eine Website dort quasi als Website-Klinik oder wie auch immer man das schimpfen sollte, vorgestellt. Und da hat er auch noch mal eindringlich einen ans Herz gelegt, dass man wirklich das offensichtlich sichtbare Element, was auf der Website, wenn ich auf der lande, erkenntlich ist. Und das ist oftmals eine H1 oder es sollte die H1 sein, in Anführungszeichen. Da muss schon drinstehen, was der User oder der Mensch, der irgendeinen Bedarf hat, gerne gelöst bekommen möchte, der sollte dort erwähnt sein. Und wenn das fehlt, das hast du ja gerade auch mit den Überschriften gesagt, dann ist es auch für eine Suchmaschine ziemlich schwierig zu erkennen, worum soll es hier gehen. Ne, wenn da jetzt irgendwelche, Marketing-Blabla steht. Das ist halt, das können sich halt große Brands wie IKEA erlauben, da irgendwie bei uns sitzt du gemütlich zu schreiben, statt Sofas in Blau. Ne, also das, die großen, aber wir reden ja meistens nicht mit den extrem großen, die haben es da deutlich leichter, weil das für Google halt klar ist, dass Sofa oder Schlafzimmerschrank, da ist ja IKEA schon halb synonym für. Also die haben halt schon einen deutlichen Vorteil gegenüber anderen Marken da draußen, die vielleicht die gleichen Produkte haben oder ähnliche. Denen fehlt einfach diese riesige Brand im Nacken.
Ja, dazu hatten wir ja auch schon eine schöne Brand-Mentions-Folge.
Richtig, wie man da hinkommt. Hm. Wie man das zweite IKEA wird. Ja, also ich finde, es ist, um vielleicht irgendwie da hinten so ein Fazit dran zu klatschen, natürlich ist es ganz, ganz schwierig zu sagen, im SEO, deswegen mag ich gerne Website-Optimierung, weil da gibt es viele Sachen, wo man das sagen kann, aber im SEO ist es eben leider immer schwieriger geworden, eben dieses ganz klare, wenn wir das tun, passiert das, im Vorfeld zu sagen. Aber ich glaube, wir können festhalten, es gibt viele To-Dos, die mit der richtigen Priorität in der Abarbeitung für die Suchmaschine, aber auch auf so vielen anderen Bereichen sinnvoll sind und einen Impact darauf haben. Also das Suchmaschinenoptimierung hin oder her, es gibt einfach viele Sachen, die man tun sollte, aus ganz verschiedenen Gründen. Nur ist es eben so, dass man nicht mehr primär immer sagen kann, das haben wir davon für die Suchmaschine. Ist meine Perspektive.
Total. Und wenn ich mir irgendwas wünschen kann, dann ist es so ein bisschen Geduld, wenn man den Satz wagt, anzufangen mit kommt drauf an. Weil das heißt eben nicht automatisch, da ist irgendein Expertenfuzzi, der jetzt versucht, sich aus der Affäre zu stellen. Denn häufig kommt nach dem Komma Substanz. Wovon hängt es denn ab? Worauf kommt es denn an? Wir haben folgende Faktoren. Wir haben hier dieses Szenario, diesen Kontext. Das ist eure Historie. Diese Hebel haben wir, die Kapazitäten haben wir. Und so würde ich das einsetzen. Ich verspreche mir da viel von, weil ich ähnliche Dinge schon mal gesehen habe oder es dort nicht geklappt hat oder wir leider keine große Brand sind und deswegen vielleicht diesen Weg nicht einschlagen sollten. Das heißt, es ist nicht nur so ein Wieselsatz, wie man jetzt möglichst kompetent rüberkommt, ohne was zu wissen. Und da wünsche ich mir auch total Selbstbewusstsein von Leuten, die diesen Satz sagen. Also dieses, ich cringe total ab, wenn Leute sagen, depends, das wollte ich ja eigentlich nicht sagen, traue ich mich das gar nicht irgendwie so. Da kriege ich einen totalen Anfall. Also wer diesen Satz nicht einfach aussprechen kann, ohne irgendwie vom Weg abzukommen, der gewinnt meinen Respekt nicht.
Ich bin sogar jemand, der durchaus sogar in einem Gespräch sagt, bei einer Beratung, wenn eine Frage kommt, ich habe jetzt kein Beispiel, aber ich bin durchaus jemand, der sagt, da muss ich selber erstmal ganz kurz nachgucken. Einfach weil viele Dinge so komplex geworden sind, dass man sie gar nicht, also vieles kann man beantworten, aber es gibt auch durchaus manchmal so Kombinationen von also wo Dinge einfach miteinander, also wo Probleme miteinander kombiniert werden und dann wieder ein ganz neues Ding sind. Das habe ich dann auch noch nicht gehabt. Oder wo ich einfach auch mal gucken muss, okay, das hast du ja vorhin auch schon so gesagt, so das haben wir schon immer so gemacht. Es gibt auch durchaus Themen, wo ich regelmäßig mich hinterfrage, ist meine Einschätzung, die ich seit Jahren so vertrete zu Thema X, immer noch korrekt? Oder gibt es mittlerweile bessere Wege, dieses Problem zu lösen? Oder hat sich Google dazu anders mittlerweile positioniert und auch offensichtlich reagiert? Also ja, also Google hat ja schon öfter mal gesagt, dass sie gewisse Dinge so machen, aber die Realität zeigt halt, dass sie es so nicht machen. Also deswegen finde ich halt auch, muss man sich selbst oft kritisch hinterfragen und auch Dinge, auch als Mensch, der das seit Ewigkeiten macht, schon regelmäßig nochmal zu reviewen und zu schauen, so in so eine persönliche Retro zu gehen, finde ich, glaube ich, ganz gut, den Begriff.
Das finde ich auch gut. Ich finde, das sind aber auch nochmal zwei Sachen. Das ist ja so eine angemessene Bescheidenheit und eine intellektuelle Neugierde, dass Dinge vielleicht sich verändert haben könnten und so weiter. Die gehören absolut auch dazu. Und dann vielleicht auch die Größe, in einem Moment zu sagen, Augenblick, halt, stopp, da brauche ich mich jetzt nicht mit einer halbgaren Aussage irgendwie nach vorne katapultieren, wenn ich da eigentlich nochmal drüber nachdenken kann. Das zeigt ja auch Größe und ist absolut die richtige Variante. Aber ich finde, selbst wenn du dann sozusagen nachgedacht hast und aus deinem stillen Kämmerlein wieder rauskommst, dann gibt es eben einfach im SEO die Situation, dass du dann immer noch mit Wahrscheinlichkeiten argumentieren musst. Da hast du Ne? Ja. Du hast dann zwar eine gute Herleitung und hast gute Argumente und hast dir Gedanken gemacht und kommst zu einer Empfehlung. Also wir wollen die Kunden ja auch nicht im Regen stehen lassen und sagen, hey, ich schmeiße jetzt Fakten rüber und du kannst dann dein Bild dir selber machen. Nee, wir wollen uns natürlich schon entscheiden und dann sagen, hey, bei allem, was ich jetzt weiß, ich würde so machen. Das ist meine Variante A. Gehst du mit? So, das hängt halt trotzdem dazu, kommt halt trotzdem dazu.
Was ich auch sehr interessant finde in dem Kontext, ich hatte da auf der SEO.com ein interessantes Gespräch, aber ich weiß leider nicht mehr mit wem. Wenn die Person sich angesprochen fühlt, dann stups mich doch mal an. Und zwar ging es darum, wir haben ja vor 10, 15 Jahren und mehr, haben wir ja noch alle fleißig Tests aufgestellt und da auch öffentlich drüber debattiert in unseren Blogs, wenn wir darüber, also früher gab es ja noch SEO-Blogs dort hat man dann Tests gemacht oder man hat von Tests, die man gemacht hat, einfach auch berichtet, damit andere davon auch profitieren können. Gut, da sind wir jetzt mittlerweile leider eben von abgekommen, aber das wünsche ich mir eigentlich wieder mal so, dass man gewisse Dinge regelmäßig testet und auch darüber spricht. Und dann auch an der richtigen Stelle darüber spricht, weil nichts schlimmer ist, darüber zu sprechen, als in der LinkedIn-Kommentarspalte, weil dann kommen nämlich irgendwelche Pappenheimer, die dann wieder sagen, bei mir ist es immer so und so. Was natürlich richtig ist. Da sind wir wieder genau bei diesem Punkt. Es gibt einfach so viele Faktoren, die da drauf einwirken können, dass man nicht pauschal das so sagen kann. Haben wir jetzt hier lang und breit drüber gesprochen. Aber nichtsdestotrotz fehlen mir tatsächlich mehr öffentliche Tests, wenn man denn gewisse Dinge einfach ausprobiert hat. Mit dem Wissen und dann meinetwegen auch mit einem Disclaimer, dass das für dieses Projekt halt gilt oder für diese Projekte, wo man vielleicht was AB, ABC oder AA-Test gemacht hat, um es ein bisschen valide zu machen. Aber dass man einfach mal wieder neue Perspektiven kriegt und vielleicht auch selber nochmal auf Ideen kommt, was könnte man mal durchtesten? Vielleicht auch hier mal eine kleine Anekdote, was ich neulich ausprobiert habe. Wir haben einen Online-Shop oder einer meiner größeren Kunden. Da haben wir einen großen Streaming-Dienst und wir haben zwei Plattformen. Auf dem einen, wo man die DVDs, also wo man die Filme als DVD kriegen kann. Bei dem anderen kann man sie streamen. Und ja, man kann sich ja vorstellen, DVD ist jetzt, da gibt es noch Menschen, die sich dafür interessieren, aber eben deutlich weniger als für Streaming. Und historisch gesehen aber hat man im DVD nun mal mehr Historie, weil das deutlich älter ist alles. Und auch bei einigen Anbietern von Filmen deutlich bessere Rankings als die jetzt eigentlich primäre Website. Ich hoffe, man kann mir noch folgen. Und ich wollte mal herausfinden oder herausprobieren, wie in diesem Case die Veränderung des Canonical auf von der alten Domain auf die neue, also von der alten, also DVD-Domain, auf die Streaming-Domain, was das für Auswirkungen hat. Und das sind so Tests, die man halt, ich finde, viel zu wenig davon mitbekommt, weil eben niemand mehr darüber spricht. Also man müsste sowas heute schon wie die Nadel im Heuhaufen suchen, dass man überhaupt sieht, wo eine Plattform SEO-AB-Testing betreibt unter Umständen. Und das wäre mal so mein Wunsch, dass wir vielleicht mal mehr wieder darüber sprechen oder schreiben, was wir so ausprobiert haben und was da der Outcome war.
Das stimmt. SearchPilot ist natürlich immer eine gute Adresse, die ja so viele Tests bei wirklich großen Domains haben. Wir fragen uns das im Team auch häufig. Es gibt auch ein paar Tests. Das sind aber auch die Slack-Nachrichten, die ich dann regelmäßig mir nochmal auf irgendwie einen Monat weiter pushe, weil es gerade im Tagesgeschäft so schwierig ist, da nochmal einzusteigen. Aber das ist natürlich trotzdem irgendwie immer noch eigentlich der beste Weg. Wir wollen Besserungen geloben.
Das ist ja vielleicht auch ein guter Punkt, jetzt einen Punkt zu machen unter das Thema. Ich finde auch hier, um vielleicht noch einen Punkt zu machen, ich glaube, wenn man sich die Episode angehört hat, dann merkt man, warum es keine gute Idee ist, eine DIN-Norm zum Thema SEO zu machen.
Weil wir uns so verschwallert haben. Na gut, wir machen einen Strich drunter.
Alles klar. Jolle, danke für deine Zeit. Danke, liebe Hörenden, für eure Zeit oder umgekehrt oder wie auch immer. Ihr wisst schon, was ich meine. Wir hören uns in 14 Tagen wieder.
Bis dann, macht's gut. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.